Im heutigen Interview habe ich eine Pilgerin zu Gast, die ich vor allen Dingen wegen ihrem Durchhaltevermögen und ihrer ruhige, positive Art sehr, sehr schätzen gelernt habe. Astrid wird uns in der heutigen Folge berichten, wie es ihr auf der Via de la Plata ging, denn sie musste ihren Camino bereits zweimal abbrechen. Warum und wie es dazu kam, wird sie in der heutigen Podcast-Folge erzählen. Und wir haben das Interview aufgezeichnet, kurz vor ihrem Start zum dritten Anlauf auf der Via de la Plata. Sei also sehr gespannt. Wir werden in der heutigen Interviewfolge hören, wie es ihr in der Vergangenheit auf der Via de la Plata erging, wie es dazu kam, dass sie den Jakobsweg zweimal abbrechen musste und wie sie dann zurück nach Deutschland kam. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, möchte ich dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sehr, sehr gerne einladen zu einem ganz besonderen Jubiläum. Unsere 200. Folge steht an. Und ich würde gerne deine Stimme im Podcast hören. Ich würde gerne wissen, was dich antreibt und was der Podcast für dich bedeutet. Ich würde mich riesig freuen über eine Sprachnachricht von dir, die du ganz einfach in den Shownotes an mich senden kannst. Und jetzt weiter mit der Podcast-Folge. Und ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen und freue mich. Herzlich willkommen, liebe Astrid.
Hallo Peter, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Ja, liebe Astrid, bevor wir einsteigen in deine Via de la Plata, die erste Frage an dich: Wann hast du zum ersten Mal vom Jakobsweg gehört? Wann hast du zum ersten Mal erfahren, dass es einen Pilgerweg in Spanien gibt?
Also das erste Mal gehört habe ich vom Jakobsweg so 1987, 88, als ich in Spanien meine Au-pair-Zeit beendet habe. Da fragte mich dann die Familie zum Abschied, ob ich nicht auch auf den Jakobsweg pilgern möchte. Und da habe ich gedacht, wer macht denn sowas? Das ist ja ganz merkwürdig. Nein, natürlich nicht. So. Und dann viele, viele Jahre später, 2020, Anfang des Jahres, habe ich eine Stelle gekündigt und da habe ich mich dann dazu entschlossen, zu pilgern. Und das war ja dann Ende Januar, als ich dann gekündigt habe. Und ich wusste schon 2 Monate vorher, dass ich kündigen möchte. Und dann habe ich eben halt überlegt, wo geht man denn im Winter pilgern? Wenn ich jetzt in den Camino Frances nehme, da ist ja Winter, da regnet es ja andauernd. Und dann habe ich eben gesehen, die Via de la Plata, die kann man auch gut im Winter gehen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, Anfang Februar 2020 auf die Via de la Plata zu gehen.
Das heißt, es war eine lange Zeit zwischen deinem den ersten Berührungspunkt in Spanien während deiner Au-pair-Zeit. Wie lange warst du in Spanien?
Ein Jahr.
Ein Jahr. Wow, klasse. Gut, dann bist du ja quasi schon das spanische Alltagsleben gewohnt. Mhm. Das heißt, zwischen den 1980er Jahren oder Ende der 1980er Jahre bis jetzt, 30 Jahre später, ging's dann los. Und der Arbeitsplatzwechsel war der Auslöser oder war es zwischendrin für dich schon mal so der Gedanke, eigentlich könnte ich diesen Jakobsweg doch mal gehen?
Also ich habe mir HP natürlich angehört. Aber da habe ich eigentlich nur gedacht, ja, schöner Bericht, ist toll, tolle Geschichte. Aber da wäre ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Also der Wechsel des Arbeitsplatzes war eigentlich das Ende einer ganzen Kette von Dingen, die davor passiert sind. Da habe ich dann gesagt, so, jetzt muss ich mal Luft holen und dann geht's weiter.
So, und Luft holen könnte ja auch Luft holen könnte ja bedeuten, 4 Wochen am Strand liegen, die Sonne genießen und oder in den Bergen wandern und spazieren gehen. Wie ist wohl der Jakobsweg?
Die Via de la Plata, die führt ja durch ein Gebiet, was von den Römern besiedelt wurde. Und mich hat dann auch dieser geschichtliche Aspekt sehr interessiert. Wir sind mal vor vielen Jahren durch Andalusien gefahren und haben uns die arabischen Sachen angeguckt, die Sehenswürdigkeiten. Und das ist ja so eine Kombi aus, da kann man viele Sachen von den alten Römern sehen und dann auch viele Sachen von den Arabern zum Teil. Und das fand ich interessant und darum wollte ich eben genau den Weg gehen. Also auch so ein bisschen Geschichte. Und die Landschaft hat mich auch sehr interessiert. Das ist ja sehr abwechslungsreich von der Wärme in Andalusien über die Gebirge und so weiter und so fort bis nach Castilla y León und Galicien. Also ich habe mir da sehr viel versprochen in Bezug auch auf die Landschaft und auf die Leute.
Eine faszinierende Region Spaniens, vor allen Dingen in Andalusien. Der ganze arabische Flair, Granada, die Alhambra oder in Córdoba, die Mezquita und natürlich auch Sevilla. Der Staat auf der Via de la Plata, sehr, sehr orientalisch geprägt. Und die Via de la Plata selber dann, die tatsächlich in Sevilla beginnt, führt dann durch die römische Vergangenheit Spaniens. Das ist eines der stärksten oder eines der Hauptverkehrsadern gewesen, die dann von Sevilla hoch bis in den Norden Richtung Astorga führten, die Silberstraße, die genannte, wo das Eisenerz oder Silber, das in Astorga oder im Norden Spaniens abgebaut wurde, dann nach Sevilla transportiert wurde und von dort mit dem Seeweg dann weiter. Also eine ganz spannende historische Route, die du gewählt hast. Ja, dann war Februar und das Jahr 2020, das viele von uns noch in Erinnerung haben, in Spanien eine ganz dramatische Situation. Das Land war sehr stark von dem Virus eingeschränkt, ganz andere Einschränkungen wie bei uns in Deutschland. Das heißt, du bist in Sevilla losgelaufen, da war für dich die Welt noch in Ordnung, das kann man so sagen. Auch der Camino war ganz normal begehbar. Wann war für dich das erste Mal so der Punkt erreicht, wo du gedacht hast, oh, wie geht's denn jetzt weiter?
Ich habe unterbrochen Ende Februar, weil ich ganz hohes Fieber hatte und bin dann nach Salamanca gegangen und habe dort eine Sprachschule besucht, 2 Wochen. Und dann wollte ich weiter pilgern. Dem Freitag, am 13., wollte ich dann wieder auf den Camino, habe am Busbahnhof gesessen und dann habe ich gesehen, dass meine ganzen Camino-Freunde auf einmal zurückfuhren. Und dann habe ich die gefragt, Leute, warum fahrt ihr denn zurück? Ja, sagte dann der eine, ab morgen fliegt kein Flieger mehr nach Österreich und darum muss ich jetzt heute zurück. Fahr du auch zurück, ab morgen wird der Camino geschlossen. Okay, und dann am Montag habe ich mit meiner Tochter in Deutschland telefoniert, in Deutschland war ja noch gar nichts. Und die hatte sowas Komisches in der Stimme und dann habe ich gedacht, nee, also ich möchte dann doch auch lieber nach Hause. Und dann bin ich am Mittwoch, also am 18., bin ich dann wieder nach Hause gefahren.
Das Fieber hat dich quasi gestoppt und dadurch war dein Jakobsweg dann zu Ende.
Genau, also der war da zu Ende und ich wollte ja weitergehen, aber dann war ja der Weg geschlossen. Also eigentlich war das Ende Canaveral und Salamanca war der Bonus.
Ein super Bonus. Auch eine wunderschöne Stadt, unglaubliche Kathedralen, unglaubliche Bauten, toller Flair auf der Plaza Mayor, also sehr schön.
Da gab es sogar noch ein extra Bonbon, weil bei dieser Sprachschule wurden am Wochenende immer Ausflüge gemacht. Und zufällig, als ich da war, ging der Ausflug nach Medula und Ponferrada. Las Medulas und Ponferrada.
Klasse.
Also weiß ich schon, wo ich hinfahre und pilgere, wenn die Via de la Plata erledigt ist.
Ja, dann ging es bei dir weiter? Du bist zu Hause angekommen, warst wieder in deinem Alltag und bist 2023, letztes Jahr, im Oktober noch einmal gestartet. Wollen wir gleich in diese Reise hineinschauen? Das war die Reise, wo du auch schon in der Jakobsweg-Community berichtet hast.
Ja, also ich habe geplant, also Oktober ist ja ein toller Monat, da gibt es ja viele Feiertage. Und ich wollte dann eben halt so weit wie möglich gehen und habe gehofft, dass ich es vielleicht noch bis Santiago schaffe. Und wenn nicht, habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt noch mal so eine Auszeit. So, und dann bin ich dann von Cañaveral gestartet, bin ich mit Bus hingefahren, mit Zug und Taxi. Und war auch sehr schön. So die ersten paar Tage war ich dann erstmal in Cañaveral, dann war ich in Rio Lobos, dann habe ich mir Galisteo, diese tolle Stadtmauer, angeguckt und den Carcabosso. War es auch noch sehr schön. Und dann bin ich Richtung Caparra gegangen. Ja. Und da hatte ich dann am Abend vorher, hatte ich dann ein Zimmer in dem nächsten Ort gebucht. Und der hatte gesagt, ja, wir holen dich da mit dem Bus ab. Und du wirst da um 2 oder um 5 sein. Das schaffst du bestimmt bis um 2. Wenn nicht, dann ruf noch mal an, dann holen wir dich um 5 ab. Naja, und dann bin ich dann da hingegangen. Bei der Venta Quemada kann man ja abbiegen nach Los Olivas oder wie das heißt. Auf jeden Fall kann man da abbiegen. Und da bin ich dann halt weiter geradeaus gegangen. Und dann so, ich weiß nicht, 3 Kilometer vor Caparra habe ich auf meine Uhr geguckt. Das war 1 Uhr oder so, also so ungefähr. Und da habe ich gedacht, wow, wie toll, mir geht's gut. Ich fühle mich wohl. Ich bin total entspannt, keine Schmerzen und ich schaffe das heute noch. Ich bin richtig gut in Form. Und den nächsten Augenblick lag ich in meinem Blut am Fußboden. Und ich bin über einen Stein gestolpert, den ich einfach nicht gesehen habe. Und der war wirklich mini, klitzeklein. Der guckte nur so ein ganz kleines bisschen aus dem Boden. Ich kann mich nicht an den Sturz erinnern. Ich weiß nur, ich lag auf einmal blutend auf dem Boden. Ja, und dann habe ich...
Das war erstmal ein Schock, mitten in der weiten Landschaft, ohne andere Pilger. Du warst alleine unterwegs.
Ja, so wie man das halt so macht, ne? Tagsüber alleine und abends trifft man dann die anderen.
Ja. Wie lange bist du gelegen?
Na, ich habe dann erstmal gelegen, habe gewusst, okay, ich blute. Dann habe ich meine linke Hand genommen und habe mein Handy aus meiner Tasche gefischt. Ich hatte so eine kleine Tasche in der Hand, da hatte ich das Handy drin und ich war Gott sei Dank in Reichweite. Dann habe ich festgestellt, dass mein rechter Arm, so meine Hand ein bisschen weh tut. Dann habe ich versucht, irgendwo die letzte Telefonnummer anzurufen. Die haben mir gesagt, das ist falsch hier, Sie müssen 112 wählen. Dann habe ich aufgelegt, wollte gerade wählen und dann sah ich aus dem Augenwinkel, dass ein Radfahrer ankam und der sagte nur, oh Gott, also auf Spanisch natürlich. Und dann hielt er sofort an, legte seinen Fahrrad zur Seite, fragte, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte gerade den Notdienst anrufen. Dann meinte er, ja, das mache ich alles. Und dann hat er eben halt den Notdienst angerufen. Ist dann die Stunde, bis der Notdienst gekommen ist, bei mir geblieben, hat sich noch mit mir unterhalten, hat mir geholfen, die Wunde das Blut zum Stillstand zu bringen, so ein bisschen abgespült, das war ja alles voller Sand, hat mir noch geholfen, den Rucksack auszuziehen, weil meine Hand wurde langsam taub, irgendwie haben wir den Rucksack auch abgekriegt, und dann kam dann irgendwann der Krankenwagen, der musste über so einen Hoppelweg fahren, ganz langsam, konnte auch gar nicht an mich ranfahren. Die kamen dann mit einer Bahre an, haben mich erstmal untersucht. Der Radfahrer ist dann weitergefahren. Also ich weiß nicht, wer es war. Er hieß Blas, war aus dem Baskenland und mehr weiß ich nicht. Aber war sehr nett, was er getan hat. Dann haben die mich mit auf der Bahre zum Krankenwagen getragen. Dann ging es im Schritttempo erstmal über diesen Weg, nochmal über eine halbe Stunde und dann ins Krankenhaus. Ja.
Wow. Was für ein Schockerlebnis. Quasi der zweite Camino auf der Via de la Plata, der dann abrupt zu Ende gegangen ist.
Naja, ich hatte ja Glück, ne? Also, als ich dann im Krankenhaus war, haben die dann festgestellt, dass diese Platzwunde, also wenn die 2 Millimeter weiter unten gewesen wäre, wäre es schlechter gewesen. Also ich hatte echt Glück.
Das heißt, du bist dann ins Krankenhaus gekommen, die haben dich gleich nach dieser langen, nach dem langen Weg dann auch wieder zurück zum Krankenwagen selber mit der Bahre. Dann ins Krankenhaus. Wann war für dich der Punkt, wo dir so bewusst geworden ist, Glück gehabt, ja, auf der einen Seite gesundheitlich Glück gehabt und auf der anderen Seite der Camino ist zu Ende. Wann wurde dir das bewusst?
Also eigentlich schon, als ich da gelegen habe und festgestellt habe, dass ich meine, wenn ich meine rechte Hand bewege, die Finger, dass das richtig wehtut. Und im Krankenhaus haben die dann festgestellt, dass mein Ellbogen dreimal gebrochen ist. Und naja gut, dann hatte ich noch diese ganzen Platzwunden und ich bin ja auch wirklich heftig auf den Kopf gefallen. Ich sah auch aus, als wenn ich aus einer Schlägerei komme, weil ich auf die Brille geknallt bin. Das war auch mein Glück, sonst wäre vielleicht noch was mit den Augen passiert. Also Brille ist sehr zerschrammt gewesen, aber das ist ja zum Glück, das wäre sonst in die Augen gegangen. Ich glaube auch, dass mir mein Hut sehr geholfen hat. Ich hatte so einen Sonnenhut auf und habe da noch einen Handhut drunter geklemmt. Ich glaube, das war so ein bisschen wie so ein Helm. Also bin ich von überzeugt, dass mir das auch noch geholfen hat bei dem Sturz. Ich hatte auch noch Rippenprellungen und ich habe mich auch überhaupt nicht gut gefühlt. Und dann, als die mir dann so einen schlabberigen Verband umgemacht haben und alles ein paar Mal gerönt haben, da war für mich klar, ich gehe hier jetzt nicht irgendwie noch mit so einem Verband und mit einem Arm, den ich nicht bewegen kann, der wehtut, über den Jakobsweg. Also das wäre mir, also so leidenschaftlich wäre ich jetzt nicht gewesen.
Ja, gut. Also riesiges Glück gehabt. Auch riesiges Glück gehabt, dass der Fahrradfahrer da war. Wenn man überlegt, dass der Krankenwagen eine Stunde gebraucht hat, bis er da war. Da waren schon ein paar Schutzengel bei dir, die mitgelaufen sind.
Also musst du wirklich sehr langsam fahren. Also.
Ja.
Und ich habe auch Glück gehabt beim Nachhausefahren. Also im Krankenhaus haben mir geholfen, eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Die haben mich kurz nach Mitternacht entlassen, weil die haben gesagt, okay, wir haben sie jetzt, die haben mich genau 12 Stunden beobachtet. Und dann haben sie mich, war ich im Hotel. Am nächsten Morgen bin ich in eine Apotheke gegangen. Die Apothekerin hat, um mir Antibiotikum zu kaufen, die Apothekerin hat mir geholfen, einen Bus zu buchen nach Madrid. Dann habe ich am Busbahnhof gewartet und bin dann in Madrid, haben mir auch Leute geholfen, dass ich zum Flughafen kam. Am Flughafen habe ich mir den ersten Flug, der nach Deutschland wieder fuhr, gebucht. Der flog allerdings erst am nächsten Morgen um 7 und das war schon abends um 9, also einchecken ab 4 Uhr morgens. Also habe ich auf dem Flughafen geschlafen und hatte auch ein Erste-Klasse-Ticket bekommen, weil die billiger waren. Irgendwo nach Deutschland, nach München bin ich geflogen. Ich habe keine Ahnung, wie ich vom Flughafen bis zum Bahnhof gekommen bin. Also mal, das war noch eine Folge von dem Sturz. Und dann bin ich vom Bahnhof, also von da nach Hause gefahren. Und da haben mir auch noch Leute geholfen, weil mittendrin hatte ich ganz tolle Probleme mit meinen Augen, weil da ja auch noch Sand drin war. Die haben mir den Tropfen reingemacht, weil das ging irgendwie gar nicht. Und die haben mir dann auch noch geholfen, meinen richtigen Zug zu finden. Also ich hatte ganz viele nette Leute, haben mir zwischendurch geholfen, dass ich gut nach Hause gekommen bin. Und falls mir da jemand zuhört, Dankeschön.
Ja. Das ist schade, dass man dann die Menschen nicht, dass man nicht weiß, welche Menschen das sind, ja, und da vielleicht nochmal Kontakt aufnehmen kann. Aber alle, die zuhören, ein herzliches Dankeschön. Das muss ja auch ein sehr schmerzhafter Rückweg gewesen sein. Also übernächtigt, wenig Schlaf, viel Schmerzen. Und dann wieder zu Hause, alles so unwirklich, so so sprachlos, stelle ich mir vor.
Ich fand das gar nicht schrecklich in dem Augenblick. Also ich war eigentlich noch total euphorisch, weil ich so glücklich war, dass mich da jemand gefunden hat und dass die mir dann geholfen haben, da hinzukommen. Also da waren so viele Leute, die mir geholfen haben, nach Deutschland zurückzukommen. Also dass ich ein riesengroßes Glück hatte, da habe ich noch so richtig in dieser Welle geschwebt. Das war dann erst, als ich dann nach Hause gekommen bin, als ich dann meinen richtigen Gipsverband hatte, dass mir dann so richtig klar wurde, wie das denn jetzt nun im Endeffekt ist. Und als ich dann da so zu Hause war und dann da nichts mehr machen konnte für ein paar Tage.
Also riesiges Glück gehabt. Glück gehabt von der ersten Minute an des Sturzes, dass der Radfahrer da war. Glück gehabt, dass die Sanitäter gleich mit einer Trage gekommen sind. Im Krankenhaus die Beobachtung, dann die erste Übernachtung im Hotel, die Apothekerin, die dir geholfen hat, mit dem Bus nach Madrid zu kommen und dann letztendlich mit dem Flieger über München wieder nach Hause.
Mhm.
Ja, jetzt ist das schon ein halbes Jahr her.
Mhm.
Und du hast dir vorgenommen, die Wegstrecke weiterzulaufen.
Ja.
Welche Gedanken begleiten dich jetzt?
Ja, was soll ich sagen? Also ich habe den Gedanken gehabt. Also ich wollte, am Anfang des Jahres hast du dir auch mal gefragt, ob wir nochmal, wann wir das nächste Mal pilgern wollen, welchen Weg. Da habe ich eigentlich noch gedacht, naja gut, dieses Mal in Deutschland. Und dann war ich auf dieser Pilgermesse in Hamburg. Also es gibt in Hamburg immer eine Pilgermesse. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist denn das? Also als ich dann wieder bei meinem Physiotherapeuten war, ich war ja sehr lange beim Physiotherapeuten, könnte ich denn jetzt eigentlich auch schon wieder pilgern? Und dann habe ich das meine Ärztin auch nochmal gefragt, die haben alle ja gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, dann mache ich das jetzt.
Mhm.
Und nächste Woche geht's los.
Unglaublich.
Und ich habe Riesenangst, dass da wieder irgendwas passiert. Ich werde bei der Venta Quemada, das ist dieser Weg, der da reingeht, da dieser schlimme Weg, da werde ich wieder anfangen.
Hm.
Und ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit auf den Fußboden gucken, bis ich um die Ecke bin, wo der Stein war. Nein, also so schlimm wird es nicht werden. Nein, aber ich meine, ich muss da nochmal lang gehen, damit das dann wieder weg ist, damit man da nicht mehr so denkt, dass da irgendwie noch was passieren könnte.
Um das in Frieden abschließen zu können.
Genau.
Ja, jetzt ist das dein quasi dritter Anlauf. Ich betone das nochmal, weil es mich natürlich neugierig macht. Normalerweise, es ist dein dritter Rucksack, den du gepackt hast, der jetzt schon abfahrtbereit quasi gefüllt ist. Gab es für dich in der Vorbereitungszeit jetzt etwas, was du anders gemacht hast? Wie hast du dich auf deinen Camino vorbereitet?
Also ich habe keine Corona-Tests eingepackt. Ich habe ganz viele medizinische Sachen ausgepackt. Ich habe gesagt, ich brauche das alles nicht. Wenn ich eine Blase habe, ein Blasenpflaster, da packe ich ein. Wenn ich mehr brauche, kann ich mir die vor Ort kaufen. Bei Pflastern genauso. Also ich habe irgendwie 2-3 Pflaster für Notfälle und ansonsten, wenn irgendwas ist, ich habe auch kein Fieberthermometer eingepackt. Ich sag, kann ich mir kaufen, wenn ich Fieber haben sollte. Ich habe eigentlich mehr geguckt. Ich habe mir erstmal alles zusammengepackt, was so auf der Liste normalerweise steht. Und dann habe ich geguckt, was kann ich von diesen Sachen noch weglassen? Was muss ich jetzt nicht unbedingt haben? So, und dann bei der ersten Reise hatte ich auch weniger mit. Das muss jetzt dieses Mal auch klappen. Also das ist ich hoffe, dass ich dieses Mal wesentlich leichteren Rucksack habe als beim letzten Mal, weil das hat mich ja eigentlich im Endeffekt im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Der Rucksack war rappelvoll, war ein Tag, war es ganz heiß und es war fast alles im Rucksack.
Mhm.
Das war eine Etappe, wo ich auch viel Wasser brauchte.
Mhm. Jetzt fragen viele Pilger nach dem Gewicht und in Kilogramm ausgedrückt. Hast du deinen Rucksack schon gewogen?
Also, ich habe ihn noch nicht gewogen. Ich habe die Packliste gepackt. Ich habe ihn noch nicht eingepackt. Momentan habe ich 10 Kilo, aber das sind ja noch ein paar Sachen, die man anzieht. Beim letzten Mal müssten das, beim Sturz müssten das 13 gewesen sein. Da war aber auch Essen noch drin. Ich habe eine Histaminintoleranz und hatte mir noch so ein paar Sachen, also so 2 Kilo waren Essen noch dabei, weil ich wusste nicht, ob ich die nächsten 2 Tage irgendwie an Essen komme. Das war dann zu viel.
Ja, 13 Kilo ist natürlich extrem viel.
Ja,
Also
das hat mich umgehauen. Keine Chance.
jedes Kilo wiegt dann quasi doppelt.
Ja.
Ja. Wir empfehlen ja immer in der Jakobsweg Power Community, haben wir jetzt 4 Wochen Vorbereitung gemacht für eine Gruppe, die den Jakobsweg läuft und haben uns mal auf 4 Kilo Inhalt fokussiert. Das heißt, wie schaffen wir es mit 4 Kilo Inhalt? Dann kommt das Gewicht des Rucksacks noch mit dazu, das ist irgendwo zwischen 1, 1,5 und 1,8 Kilo. Ja, auch noch, je nachdem, wie groß oder was für einen Rucksack man trägt. Und dann kommen noch mal 1, 2 Liter Wasser mindestens dazu, die man auch tagsüber auffüllen sollte. Auf der Via de la Plata muss man mehr mitnehmen, weil die Abstände der Ortschaften einfach viel größer sind. Dann kommt dann schon was zusammen.
Also diese 13 Kilo waren alles zusammen, also
Ja.
mit Rucksackgewicht und so weiter und so fort. Und jetzt sind es aber 10 mit Rucksackgewicht und ich möchte aber noch ein bisschen weiter runter.
Ja, das ist sehr gut, sehr empfehlenswert. Astrid, was erhoffst du dir am Ende des Weges über dich selbst gelernt zu haben?
Gelernt. Ja. Also ich glaube, das ist eine sehr schwere Frage.
Deswegen kommt die Frage am Schluss.
Ja, also ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Ballast abwerfen kann, seelischen Ballast. Das ist mir wichtig. Also ich bin jetzt, habe schon sehr viel abgeworfen die letzten Jahre. Aber es gibt noch so 2, 3 Baustellen, wo ich mir sage, okay, das könnte auch noch ein bisschen entspannter werden.
Ja.
Das ist das, was ich mir wünsche.
Ich sage zu dem seelischen Ballast immer gerne, das ist unser zweiter Rucksack, den wir dabei haben, den wir auch noch tragen. Der wiegt zwar nicht in Kilo, aber er wiegt auch schwer. Und manchmal ist es gut, wenn man auch den zweiten imaginären Rucksack zu Hause ein bisschen ausmistet und vielleicht in den Karton das ein oder andere packt, um unbeschwerter den Camino zu gehen. Und wenn das nicht möglich ist, dann eben auf dem Camino oder danach. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo wir in der Power Community durchgesprochen haben. Das ist das nächste Thema, das wir für uns rausgesucht haben, wo wir wirklich schauen, was sind eigentlich die Elemente, die wir auf dem Jakobsweg suchen und wie können wir damit auch im Alltag dann später umgehen. Und eines der häufigsten Dinge, so wie du es auch beschreibst, sind die Dinge, die man gerne loslassen möchte oder die man symbolisch mit einem Stein auf dem Jakobsweg am Cruz el Ferro abgeben möchte oder für diejenigen, die nach Finisterre noch laufen, am Ende des Weges, am Meer, sich vom Weg verabschieden mit den Sorgen, sofern sie die Sorgen noch dabei haben bis dorthin. Manchmal sind die Sorgen vorher schon weggelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann am Ende des Weges auch gleichzeitig der neue Anfang steht. Und das ist natürlich auch das, was ich dir wünsche, wenn du jetzt auf deinen Camino gehst, dass der zweite Rucksack auch leichter wird für dich.
Dankeschön.
Und wir hören uns wieder nach deinem Camino in der nächsten Podcast-Folge. Herzlichen Dank, dass du da warst und dir buen Camino.
Gut, Dankeschön. Dir wünsche ich auch alles Gute und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt ebenfalls Lust bekommen hast, deinen Jakobsweg zu gehen oder dich vorzubereiten, dann werde Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Du findest dort auch die Zugänge zu unseren aktiven Jakobsweg-Communities. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dadurch viel schneller und einfacher vorbereitet bist und du dich mit anderen Pilgern austauschen kannst. Der Buen Camino Club gibt dir die Sicherheit, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. Und außerdem kannst du dort ganz konkret von meinen persönlichen Erfahrungen profitieren. Werde also Teil einer Pilger-Community und erhalte Support. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, komme gern in unsere Jakobsweg-Power-Community. Klingt das gut für dich? Dann gehe jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Starte am besten noch heute. Zum Schluss noch eine Info über die nächste Folge. In der nächsten Folge wirst du von Astrid erfahren, wie ihre dritte Pilgerreise auf der Via della Plata war. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.